So sehr. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt hineingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Weil das so ist, sind wir heute zusammen. Sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weil unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Und der auch jetzt, hier und heute für uns da ist. Auch an diesem Karfreitag. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt hineingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ist das nicht toll? Nur warum musste Jesus denn dazu sterben? Braucht Gott ein Opfer? Es gibt ja so viel, was zum Himmel schreit. Und ist das nicht auch ein Unrecht, das zum Himmel schreit? Nicht nur, was die Menschen da mit diesem Jesus machen, sondern dass Gott es braucht, dass es sein muss, dass Jesus stirbt, um uns zu erlösen? Ist das nicht auch schon wieder ein Unrecht, das zum Himmel schreit? Was soll das? Mit dem Sterben Jesu. Warum? Wozu? Das soll uns heute beschäftigen. Das wollen wir mit in diesen Gottesdienst nehmen und ja, hoffentlich dann auch etwas mehr als nur die Frage, wenn wir weiterziehen.
Wir hören die Lesung aus Lukas 23. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht. Denn er hat ihn uns zugesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgeben. Da schrien sie alle miteinander: Hinweg mit diesem! Gib uns Barabbas los! Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes im Gefängnis. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber: Kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe keine Schuld an ihm gefunden, die den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt würde, und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten, aber Jesus übergab er ihrem Willen. Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass ihr Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und viele Frauen, die klagten und beweinten ihn. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei, und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Wir hören die Lesung aus 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 15 und 18 bis 21. Die Lesung ist gleich Predigtext. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt: Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Lasst euch versöhnen mit Gott.
Was bewegt Sie an Karfreitag? Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr an das Kreuz Jesu und an sein Sterben denkt? Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr hört, Christus ist für uns gestorben? So steht es ja in gleich 4 Paulusbriefen und so sagt es auch das Lukasevangelium und so können wir es so oder sinngemäß an so vielen Stellen des Neuen Testamentes lesen. Es ist so etwas wie das Urbekenntnis des christlichen Glaubens von Anfang an. So hat Christus es selber auch schon gedeutet und angekündigt. Für mich ist dieser Predigttext, den Uschi Hagen uns gerade vorgelesen hat, aus 2. Korinther 5 eines der wichtigsten Stellen, was das angeht, um besser zu verstehen, was das eigentlich heißt, dass Christus für uns gestorben ist. Würde es heißen, Christus ist für Gott gestorben, dann hätte ich ein Problem. Wenn da ein nach Genugtuung suchender Gott den Tod eines Gerechten braucht, um eine sündige Menschheit zu erlösen, dann würde so viel in mir aufschreien. Was ist das für ein Gott? Soll ich etwa an einen Gott glauben, der zynische Brutalität braucht, der eine perfide Gewalt fordert, um etwas vermeintlich Erlösendes zu tun? Aber das steht ja da eben gerade nicht. Es steht nicht, Christus ist für Gott gestorben, sondern da steht, Christus ist für uns gestorben. Nicht Gott musste versöhnt werden, sagt Paulus, sondern Gott hat uns durch Christus versöhnt. Wir sind es, die versöhnt werden müssen. Und es ist das Urmotiv des christlichen Evangeliums, also die frohe Botschaft, dass es heißt, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und Paulus liefert im 2. Korinther 5 gleich mit, was ihm durch den Kopf geht, was ihn bewegt, wenn er an Karfreitag und an das Sterben Jesu denkt. Er sagt nämlich, die Liebe Christi, die Liebe, die Christus und die Gott uns in Christus erwiesen hat, die ist es, die mich dringt, die mich antreibt, die mich motiviert, die mich nicht nur berührt, sondern bewegt. Und weiter sagt er, und das alles ist von Gott, ja, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das heißt, nicht ein Opfer für Gott hängt da am Kreuz, sondern Gott war in Christus und bringt selber dieses Opfer für uns. Und genau das war eines der Gründe, warum sie Jesus ans Kreuz gehängt hatten. Weil die Menschen, gerade die Theologen, die Führenden, die Denker, sagten, das darf nicht sein. So nah, so klein, so niedrig, so verletzlich würde Gott sich niemals machen. Das ist Gotteslästerung. Das darf so nicht stehen bleiben. Außerdem war Jesus zu unbequem, hatte zu viel Zulauf und machte ihnen selbst die Macht streitig. Also weg mit diesem. Es entsprach einfach nicht ihrem Wesen, ihrem Denken, ihrem Handeln, dass Gott in Christus war und was er da tat. Gott hat diesen Tod nicht gebraucht, den Jesus da erlitten hat. Dass er für uns gestorben ist, das verherrlicht nicht sein Leiden, sondern es sagt, wie weit seine Liebe geht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er bis dahin seinen Sohn hineingibt und selbst hineinkommt. Sein Tod war die Folge dieses Lebens in Liebe bis zum Letzten. Gott braucht die brutale Kreuzesgewalt nicht, um zu erlösen. Er findet sie vor. Er bekommt sie ab. Er braucht keine Gewalt, um zu vergeben. Er antwortet auf Gewalt mit Vergebung und eben nicht mit Gegengewalt. Und er macht sich nicht zum Trittbettfahrer eines mordenden römischen Reiches, genauso wenig wie er sich auch heute nicht zum Trittbrettfahrer einer Großmacht oder einer möchte gern Großmacht, welcher Couleur auch immer, macht. sondern durch diesen mitleidenden Aufschrei, vergib ihnen. Aber auch durch diesen Aufschrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Durch dieses Aufschreien am Kreuz gibt er den Auftakt zu seinem ewigen Reich der Liebe, die alles überdauert und überwindet. Jesus hat die Liebe Gottes, die in ihm ist, bis zum Letzten gelebt. Und das gibt ihm die Bedeutung, warum wir heute hier zusammensitzen und nicht nur seiner gedenken, warum wir am Karfreitag Gottesdienst feiern. Wir feiern die Liebe Gottes mitten in dem Allertiefsten, was überhaupt geht, da wo man sie überhaupt nicht mehr vermutet. Und die brutale Kreuzesgewalt, die bis heute die eigenen Interessen über alles andere stellt und sogar dafür über Leichen geht, diese gewalttätige Macht, die bis heute Leben und Lebensraum von Menschen und Natur zerstört, um ihrer eigenen Macht und Interessen willen, diese Macht hat Gott nicht auf seiner Seite. Weder damals noch heute und mag sie noch so fromm und religiös daherkommen. Im Gegenteil. Diese brutale Macht schlägt ihm aufs Neue ins Gesicht und schlägt ihn aufs Neue ans Kreuz. Das war der erste Gedanke zu der Frage, was bewegt mich, wenn ich an Karfreitag und das Sterben Jesu denke und diesen Predigttext aus 2. Korinther 5 lese. Aber noch etwas anderes bewegt mich, und da ist die Frage, ob ihr diese Antwort, eine ehrliche Antwort, ehrlich auch hören wollt. Ich habe mich nämlich gefragt, was würde ich eigentlich an Gottes Stelle tun, getan haben? Und ich muss mich zumindest fragen, ob ich nicht dreingeschlagen, zurückgeschlagen hätte. So nach menschlicher Logik und aus menschlichem Impuls heraus, wie es immer wieder bis heute im Kleinen wie im Großen passiert, wenn ich die Möglichkeit habe, das kaputt zu machen, was mich kaputt macht, dann mache ich das doch, bevor es mich und meine Lieben kaputt macht. Aber Gott ist anders. Gott handelt anders. Bis in die Wurzel des Bösen hinein hat sich erwiesen, dass Jesus der eine ist, in dem Gott ist. Und dass er selbst auf dem Müllberg dieser Welt, und Golgatha, das war der Müllberg vor der Stadt, ja, wo sie die Leute hingerichtet haben, dass Gott selbst auf dem Müllberg dieser Welt der Reine bleibt, dass er selbst im Zerbruch der Ewige ist und dass er auch im Hass der Liebende bleibt. Martin Luther King hat einen wunderschönen Satz gesagt, der mir gerade in diesem Zusammenhang am Karfreitag wirklich zu Herzen geht und zu denken gibt. Er hat gesagt, Dunkelheit vertreibt niemals Dunkelheit. Das kann nur Licht. Und Hass vertreibt niemals Hass. Das kann nur die Liebe. Und genau das tut Gott durch Jesus. Wer versöhnt werden muss, ist nicht Gott, sondern sind wir, bin ich mit meiner Logik von Unrecht und Vergeltung, von Gewalt und Gegengewalt. Ich muss davon erlöst werden, und Erlösung ist ein lösendes Geschehen. Und das heißt, ich muss mich zunächst als allererstes, als ersten Schritt einmal von meinem eigenen, ja, Feindbild Gott gegenüber lösen, das ihm unterstellt, dass er doch willkürlich und unberechenbar und brutal ist, ja, wenigstens doch gleichgültig und abwesend in all dem, und dass wir ihm egal sind. Was bedeuten wir schon für ihn? Dass er besänftigt werden muss, weil er sich sonst brutal für das Unrecht, das wir, das ich getan habe, rächen wird. Nein. Wo unser auf Vergeltung ausgerichtetes Ego sagt, Gott ist brutal, da sehe ich, Gott gibt sich in Christus hin für uns. Und wo mein misstrauisches Ego sagt, wir sind Gott gleichgültig, er ist gleichgültig. Da sehe ich, wie er ja am Karfreitag leidet, mitleidet mit seiner geschundenen Kreatur. Und wo ich sage, er ist abwesend, er ist doch gar nicht da, da erschüttert mich die Einsicht am Karfreitag, Gott ist da. Auch da, wo alles schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da, wo ich vielleicht sagen will, es gibt Gott gar nicht, es gibt Gott gar nicht, da sagt Gott mir vom Kreuz, du, es stimmt, dieser brutale, dieser, ja, zynisch abwesende Gott, den gibt es nicht. Aber diesen liebenden, vergebenden Gott, da ist er. Da siehst du ihn, wie es ihn gibt. Wie er Vergebung schenkt, wo keine zu erwarten ist. Wo er Versöhnung stiftet, wo vorher keine möglich war. Ja, wo er ewiges Leben gibt, wo alles Leben zu Ende zu sein scheint. Da siehst du ihn, mittendrin. Wenn es aber etwas Ewiges ist, was Gott tut durch Christus, dann ist da auf einmal keine Kluft mehr, kein Abstand mehr zwischen damals und heute, zwischen ihm und mir. Und damit bin ich beim Dritten, was mir durch den Kopf geht, wenn ich diesen Predigttext lese und wenn ich mich frage, was bewegt mich? Ja, was bewegt mich eigentlich, wenn ich das Kreuz Jesu sehe und an sein Sterben denke? Beim Kreuz Jesu geht es doch nicht darum, dass ich weiß, was damals geschehen ist. Das auch. Und dass ich erklären kann, warum Jesus gestorben ist, das habe ich ja gerade versucht. Schön und gut, wenn ich das weiß und erklären kann. Aber was Gott mit dem, was er da tut am Karfreitag möchte, ist, er wartet auf eine Antwort. Er wartet auf Resonanz bei uns. Dass das nicht nur etwas ist, was wir wissen, sondern was uns bewegt. Wie sagt Paulus, es ist die Liebe Christi, die Liebe Gottes, die in Christus ist, die ihn antreibt, die ihn ja geradezu dringt, die ihn motiviert, die ihn ja im besten Sinne des Wortes Antrieb ist. Das Kreuz, sagt Jesus, hat Gottes Liebe gelebt in dieser Welt, die so oft ungerecht und brutal ist. Und er spricht mir, so wie ich hier stehe, aber auch dir, so wie du da sitzt, zu. Auch du kannst in der Realität deines Lebens und dieser Welt mit Gott leben. Und er kann auch in dir etwas Neues schaffen. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Da ist Neues geworden. Siehe, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Es kann etwas Neues entstehen. Wenn die Liebe Gottes mich berührt, wenn sie anfängt, mich nicht nur zu berühren, sondern zu bewegen, anzutreiben. Wäre Christus nur ein historisches Ereignis, das ich irgendwie erklären kann, dann wäre es vielleicht noch interessant, aber es wäre nicht relevant für uns. Und wenn die Liebe Gottes, diese Wahrheit von der Liebe Gottes, die wir da in Christus sehen, wenn wir uns nicht in die verlieben, wird sie letztlich in uns nichts bewegen. Aber genau das kann geschehen, sagt Gott durch Christus. Und da frage ich mich, ja, wie reagiere ich denn auf diese Aufforderung, auf diese Einladung, auf dieses unglaublich große Zusprechen, was Gott da mir zuspricht? Bewegt mich die Liebe Gottes? Und wenn ja, wozu? Christus sagt auf jeden Fall packt noch einen drauf. Er sagt, lass mich doch bitte nicht nur das Vorbild für dich sein. Lass mich doch bitte die Kraft der Liebe selber in dir sein, die dich antreibt. Von alleine klappt das nicht. Und da stehe ich nun am Karfreitag und atme tief durch und sage dann, du bist für mich gestorben, aus Liebe. Und mit dir will ich meinen Weg leben, in der Kraft deiner Liebe. Mitten in der harten Realität dieser Welt und meines Lebens. Amen. Müsste ich jetzt sagen. Will ich auch sagen. Frag mich aber zugleich, wie geht denn das? Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das aussehen? Ganz praktisch. Was für ein schöner Gedanke. Und ich hoffe, ihr habt noch die Kraft, ein Beispiel aufzunehmen, was mir viel sagt, was mich berührt und bewegt, aber wo ich sehe, was es auch und wie es etwas bewegt im Leben von Menschen. Und das ist die Geschichte von Mary und O'Shea. Vielleicht kennt der eine oder die andere die auch schon. Sie spielt in Amerika, gut, in Amerika spielt viel, aber das ist eine Geschichte aus dem Leben, aus dem ganz schwierigen, harten, reellen Leben dieser Welt. Mary und O'Shea, 1993 wurde der Sohn von Mary auf einer Party ermordet. Und O'Shea ist der junge Mann, der ihren Sohn, ihren einzigen Sohn getötet hat. Und die beiden wohnen nebeneinander im gleichen Haus und die beiden gehen zusammen zum Gottesdienst. Wie es dazu kam? Nun, als Mary ihren Sohn verloren hatte, da versuchte sie wirklich ganz von diesem Christusgeschehen herzukommen. Sie betete fast täglich das Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und sie wusste, Jesus war Karfreitag doch nicht nur für sie gestorben, auch für O'Shea war Christus ans Kreuz gegangen. Und so wollte sie ihm letztlich selbst ihm vergeben als gute Christin. Und merkte, sie kann es nicht. Wie auch? Wen wundert's? Es dauerte sehr lange. Der Wendepunkt kam, als sie eine Geschichte las, gar keine wahre Geschichte, sondern eine nette Geschichte von zwei Müttern, die sich im Himmel treffen und sie erkennen sich an den Kronen daran, dass sie Mütter sind. Und die eine sagt, ach Mensch, was hätte ich gegeben, wenn ich für meinen Sohn am Kreuz hätte hängen können, an seiner Stelle. Du bist Maria? Du bist die Mutter von Jesus? Ja, und sie fiel nieder und verneigte sich vor der Frau und die half ihr hoch und sagte, jetzt sag mir, wer bist du? Wer ist dein Sohn, dass ich dich auch trösten kann? Ich bin die Mutter von Judas Ischariot, der ihn verriet. Und das war etwas, da wurde ein Schalter umgelegt, insofern, dass Mary sagte, ich möchte Kontakt aufnehmen mit diesem Jungen, der meinen Jungen umgebracht hat. Und sie wandte sich an den Täter-Opfer-Ausgleich, an die Behörden und wollte zu O'Shea, um mit ihm zu reden. Aber er lehnte ab. Er sagte, sie will mich wahrscheinlich nur verletzen, sie will mir Vorwürfe machen, das brauche ich nicht. 9 Monate später probierte sie es noch einmal und diesmal ließ O'Shea, warum auch immer, sich drauf ein. Und Mary eröffnete diese Begegnung mit einem interessanten Gesprächsimpuls. Sie sagte, ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht. Fangen wir doch mal damit an. Und dass sie jetzt nicht damit mit Vorwürfen anfing, nicht einmal zuallererst über den Tod ihres Sohnes reden wollte, sondern etwas von ihm erfahren wollte, das öffnete so etwas wie eine Tür und die beiden fingen sich lange an zu unterhalten. Nicht nur einmal. Und es brauchte Zeit. Es brauchte Zeit. Er musste bereit sein, zu hören, was er ihr genommen hatte. Und sie musste bereit sein, einmal zu hören, wie sich das Ganze aus seiner Sicht denn darstellte, wie er das erlebt hat. Und im Dezember 2009 wurde O'Shea entlassen. Und Mary machte eine Willkommensparty für ihn und bat Nonnen, ihr dabei zu helfen, weil sie doch damit überfordert war alleine. Auch der Vermieter des Hauses war dabei und er sagte, Mary, wie wäre es eigentlich, wenn O'Shea hier in die Wohnung nebenan einzieht? Die ist gerade frei geworden. Und seitdem wohnen die beiden Tür an Tür und gehen zusammen zum Gottesdienst. O'Shea hat seinen Schulabschluss nachgemacht und arbeitet. Und er sagt, manchmal, wenn ich so richtig niedergeschlagen und entmutigt bin, dann schaue ich in Marys Gesicht und sage zu mir selbst, Mann, die hat dir eine zweite Chance gegeben. Gib sie dir selber auch. Ich lese so eine Geschichte oder höre sie wie ihr jetzt und sie rührt mich. Aber sie lässt auch die Frage aufkommen, dass ich sage, ey, ist das nicht ein Stück zu groß? Ist das nicht viel zu weit weg von uns? Und dann denke ich aber, das war es doch auch für die beiden. Das war doch auch für die beiden zu groß. Da waren so viele Hindernisse, da waren so viele Widersprüche, da war so viel Gegenwehr über so lange Zeit. Aber was hat die Liebe Christi, das Sterben Christi und das, was es eröffnet hat, in beiden nicht nur berührt, sondern bewegt? Und dann denke ich, kann ich hier nicht stehen und kann ich euch nicht sagen, also wenn ihr gute Christen seid, dann macht ihr das bitte genauso. Da, wo ihr Probleme habt, das kriegt ihr hin. Sondern ich merke, wie ich selber dastehe und meine Hände ausstrecke und sage, dazu brauche ich deine Kraft, die Kraft deiner Liebe, Gott, die in Christus mächtig war. Lass sie mächtig sein in mir. Und dann kann ich auch sagen, das, was die Liebe Christi in diesen Menschen, in ihrer Situation bewirkt hat, was kann sie dann vielleicht auch in meinem Leben bewegen, verändern, neu machen, heilen. Und dann stehe ich wieder da, hier am Karfreitag, atme tief durch und antworte, du bist für mich gestorben. Aus Liebe. Ich will meinen Weg mit dir leben, in der Kraft deiner Liebe. Mitten in der harten Realität dieser Welt und meines Lebens. Bitte hilf mir dazu. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Jesus Christus und der Liebe Gottes. Amen.